Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des WBS-Podcasts. Bevor es mit dem Gespräch gleich losgeht, habe ich noch eine Info zum Podcast und eine zu dem pädagogischen Leitfaden, über den wir in der nächsten Stunde sprechen werden. Das folgende Gespräch habe ich mit meiner irischen Kollegin Fionnuala Tighlan auf Englisch geführt und danach ins Deutsche übersetzt. Das ist auch die Variante, die Version, die du jetzt aktuell hörst. Wenn du magst, kannst du aber auch gerne das englische Original dir anhören. Das habe ich ebenfalls als Folge hochgeladen. Im Podcast reden wir über den neuen pädagogischen Leitfaden zum Williams-Beuren-Syndrom, der maßgeblich von Fionnuala Tighlan erarbeitet wurde und aktuell gerade ins Deutsche übersetzt worden ist. Er heißt My Own Williams Learning, abgekürzt MOL. Alle Familien, die Mitglied beim deutschen WBS-Verband sind und ein Kind im Schulalter haben, bekommen Anfang des Jahres kostenlos ein ausgedrucktes Exemplar davon zugeschickt. Und wenn du nicht im WBS-Verband bist, kannst du dir aber trotzdem ein kostenloses Druckexemplar zuschicken lassen. Die Kontaktadressen findest du in den Shownotes. Wer so lange nicht mehr warten möchte, kann sich die PDF-Version ab sofort kostenlos aus dem Internet laden. Auch diesbezüglich findest du die Infos in den Shownotes. An dieser Stelle auch nochmal ganz vielen Dank an alle, die bei der Übersetzung und Publikation geholfen haben. Natürlich in erster Linie der WBS-Verband und die Krankenkassen, die zur Finanzierung des Drucks beitragen haben. Silvia Dubiel, die bei der Übersetzung geholfen hat, und vor allem Mariana Schumann für die grafischen Anpassungen. Ja, und natürlich den beiden Autoren, Joe van Herwegen, die auch demnächst hier im Podcast zu Gast sein wird, und Fionnuala, die Übersetzungen aus dem Englischen erlaubt haben. Alle, die mit diesem MOL-Heft arbeiten wollen, also mit dem pädagogischen Leitfaden, möchte ich ganz herzlich bitten, den Autoren auch eine Rückmeldung zu geben. Dazu gibt es einen QR-Code, der findet sich dann in der Broschüre. Über Rückmeldungen und Anregungen zum Podcast freue ich mich natürlich auch. Aber jetzt erstmal viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge, diesmal mit viel internationalem Flair, denn ich freue mich sehr und bin auch sehr stolz darauf, heute hier meinen irischen Gast im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist weltweit eine von wenigen WBS-Forscherinnen, die im Bereich der angewandten Wissenschaften aktiv ist und verstehen will, wie Personen mit WBS am besten lernen. Sie ist in der Lage, wirklich komplizierte Inhalte so zusammenzufassen und darzustellen, dass man auf den ersten Blick mal gar nicht versteht, wie relevant und wie hilfreich ihre Forschung ist. Sie hat zuletzt mit einer Kollegin Jo van Herwegen, die hier auch demnächst im Podcast zu hören sein wird, einen pädagogischen Leitfaden entwickelt zum Thema WBS, der vor allem für Kinder und Jugendliche entwickelt worden ist und vor allem mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Das Lernbuch heißt My Own Williams Learning und ich denke, wir werden, der ist gerade ins Deutsche übersetzt worden und ich denke, darüber werden wir Zeit haben, heute ausgiebig auch zu sprechen. Und ja, ansonsten ist mein Gast eine sehr humorvolle und fantastische Kollegin. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast-Gespräch, Dr. Fionnuala Tighlan.
Vielen Dank, Ingolf. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit dir in deinem Podcast zu sprechen. Ich glaube, für uns, die wir in der WBS-Forscher-Community tätig sind, ist es selten, dass wir Menschen haben, mit denen wir professionell über diese seltene Erkrankung sprechen können. Ich freue mich über deine Einladung und darüber, heute hier zu sein.
Ja, ich bin sicher, dass die Familien und insbesondere auch die Lehrerinnen und Lehrer aus Schulen daran interessiert sind, etwas über dich zu erfahren und vor allem über deine praxisorientierte Forschung. Aber bevor wir anfangen, so ein bisschen über deinen persönlichen Hintergrund zu sprechen und was dich mit dem WBS auch verbindet, würde ich dich zuerst mal fragen, ob du für uns mal ein typisches Geräusch machen kannst aus deinem beruflichen Tätigkeit oder vielleicht auch aus deinem Privatleben, was dir gerade in Sinn kommt.
A noise.
Ach, ein Geräusch.
Okay, I think the noise will be this. I laugh a lot.
Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr typisches Geräusch für dich. Lass uns mit ein paar Fragen zu deinem Privatleben beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass eine wichtige Rolle für dich gespielt hat, dass du einen Bruder mit WBS hast, der ist 9 Jahre jünger als du und heißt Jarlath. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie war es für deine Familie, wie war es in Irland in den 80er Jahren?
So Jarlath was born in 1983 and
Jarlath wurde 1983 geboren und wir leben im Westen von Irland in einer ländlichen Gegend. Es gibt in Irland viele Großfamilien. In meiner Familie gibt es 5 Kinder. Jarlath war der Jüngste. Er hat 4 ältere Schwestern. Seine Entwicklung verlief langsam und es war wirklich interessant, was für Gespräche über ihn geführt worden sind. Einige Leute sagten, dass die Entwicklung von Jungen normalerweise langsamer ist als die von Mädchen. Und sie sagten zu meiner Mutter, wenn sie sich Sorgen machte, du bist es gewohnt, Mädchen zu haben. Jungen können anders sein. Als die Verzögerung dann ausgeprägter wurde, sagten manche, die Mädchen tun zu viel für Jarlath. Sie behindern seine Entwicklung, weil sie zu viel für ihn tun. Und ich erinnere mich, dass ich mich schon in diesem sehr jungen Alter mit 9, 10 Jahren schuldig fühlte, dass wir seine Entwicklung womöglich beeinträchtigen könnten. Ich erinnere mich, dass ich das als 9-Jährige und 10-Jährige sehr ernst nahm. Dann hatte er ein paar Krankenhausaufenthalte, bei denen die Formulierung Wachstumsstörung fiel. Er nahm einfach kein Gewicht zu. Er war viel kleiner, als es für sein Alter typisch gewesen wäre. Aber eigentlich sind alle in meiner Familie klein und für unser Alter eher untergewichtig. Das waren wir schon immer. Und dann sagte eine Krankenschwester, dass es vielleicht daran liegt, dass er ein Tynan ist. Und alle Tynans klein und untergewichtig sind. Ich werde mich immer an die erste psychologische Untersuchung erinnern, die er hatte, wegen der darauffolgenden Reaktion meiner Eltern. Meine Mutter weinte tagelang. Als er 3 Jahre alt war, wurde meinen Eltern mitgeteilt, dass der Schweregrad seiner Behinderung so hoch sei, dass er wahrscheinlich nie eine Frage stellen würde, weil er in diesem Alter, im Alter von 3 Jahren, nicht wirklich viel sprach. So significant that he would probably never ask a question because he wasn't really speaking much at that age, at the age of 3. And I remember thinking, wow, because und ich erinnere mich, dass ich dachte, wow, denn Jarlath war doch immer noch Jarlath. Die Leute konnten über ihn urteilen, wie sie wollten. Aber eigentlich war Jarlath dieser wunderschöne kleine Junge. Er war voller Lebensfreude. Er war so gut in seinen sozialen Fähigkeiten. Er konnte so gut mit uns in der Familie umgehen, aber auch mit Menschen außerhalb der Familie. Und ich erinnere mich, dass ich mich mit der Frage, was mit ihm nicht in Ordnung sei, sehr belastet gefühlt habe. Und natürlich, wenn Leute jetzt fragen, was mit ihm nicht stimmt, dann sage ich, an ihm stimmt alles. Es ist absolut nichts falsch. Er ist perfekt. Er hat Lernschwierigkeiten. Aber als Menschen wissen wir, dass wir alle im Laufe des Älterwerdens Herausforderungen im Leben haben. Und in vielerlei Hinsicht ist Jarlath wahrscheinlich ein viel ausgeglichenerer Mensch als viele andere, die ich kenne. Mit ihm aufzuwachsen war sehr prägend, weil wir als Familie gelernt haben, immer den Außenseiter zu unterstützen. Die Person, der es nicht so gut geht. Wir würden Minderheiten immer sehr unterstützen. Ich glaube, wir haben ein gewisses Maß an Geduld mit Menschen und ein Verständnis, das wir vielleicht nicht hätten, wenn Jarlath nicht in unserer Familie wäre. Das hat mich sicherlich dazu gebracht, Grundschullehrerin zu werden. Jarlath hatte eine wunderbare Betreuerin, Mary, die etwa 2 Jahre lang jeden zweiten Montag zu uns nach Hause kam. Sie zeigte meiner Mutter einige Hilfsmittel, die sie bei meinem Bruder anwenden konnte, wie zum Beispiel eine Stecktafel für seine Feinmotorik. Und meine Mutter zeigte es mir. Ich erinnere mich, dass ich montags immer schnell nach Hause lief, um zu sehen, ob Mary da war und was sie dagelassen hatte. Und das machte ich jeden Abend mit Jarlath. Ich liebte es, ihm etwas beizubringen und seine Fortschritte zu sehen. Es war für mich ganz naheliegend, Grundschullehrerin zu werden. Jarlath war dann schon 14 Jahre alt, bevor wir wussten, dass seine Entwicklungsverzögerung auf das WBS zurückzuführen war. In dieser Zeit wurde er in Irland in einer Sonderschule für Kinder mit leichten allgemeinen Lernschwierigkeiten unterrichtet. Als ich herausfand, dass es einen medizinischen Namen für seine Erkrankung gab, wollte ich einfach mehr darüber erfahren. Das war damals etwa 1997. Das Internet kam gerade erst nach Irland und war nur an Orten wie öffentlichen Bibliotheken verfügbar. Ich erinnere mich, dass ich zusammen mit einem Cousin in die Bibliothek ging. Er wusste, wie man Computer richtig bedient und er zeigte mir, wie man, ich habe keine Ahnung, wie man damals dazu sagte, eben googelt. Aber er zeigte mir, wie man mit Suchmaschinen etwas über das WBS herausfinden konnte. Und ich werde nie die US-amerikanischen Artikel vergessen, die von den Suchmaschinen ausgespuckt wurden und in denen 4 Gesichter von Menschen mit WBS abgebildet waren. Ich dachte nur, wow, jetzt sind keine Zweifel mehr möglich. Das hat mich dazu gebracht, selbst Forschung zu betreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass alle Informationen, die wir in Irland hatten, entweder aus Großbritannien oder aus Amerika kamen, was natürlich fantastisch ist. Aber es ist auch wirklich wichtig, spezifische Informationen über die irischen Einrichtungen zu haben, was das Thema Bildung betrifft. haben wir ein etwas anderes Bildungssystem als das in Großbritannien und den USA. Ich finde es wirklich wichtig, dass wir in Irland Ressourcen haben, die an unsere Bedingungen angepasst sind. Ja, das hat mein Interesse an der Forschung geweckt, insbesondere an der Entwicklung von Forschung, die Familien und Personen mit dem WBS selbst verstehen können.
Auf einer Internetseite habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr welche, dass du deinen Bruder mal selbst unterrichtet hast und ihn von der Schule genommen hast. Das klingt ein bisschen nach Rebellion.
Yes, so. So this was interesting because at the time they were.
Ja, weißt du was? Das war interessant. Denn zu der Zeit, als das passiert ist, war ich Grundschullehrerin. Ich war damals vielleicht 23 oder 24. Das Bildungsministerium startete ein Pilotprojekt, bei dem Fremdsprachen in Grundschulen eingeführt wurden. Und ich hatte Französisch studiert. Ich hatte mich entschlossen, mit Erlaubnis meines Schulleiters, den beiden ältesten Klassen der Schule Französisch beizubringen. Und Jarlis war sehr gut in Sprachen. Aber weil Jarlis auf einer Sonderschule war, lernte er keine Fremdsprachen. Was auch eine interessante Situation ist. Ich holte ihn immer mittwochs von seiner Schule ab. Während meiner Mittagspause fuhr ich zu seiner Schule. Sie war etwa 3 Kilometer von meiner Schule entfernt. Ich holte ihn ab und brachte ihn zu meiner Schule. Das bedeutete, dass er während der Mittagspause vielleicht 20 Minuten mit den anderen Kindern spielen konnte. Danach hatte er eine Stunde Französischunterricht in meiner Klasse. Und dann hatte er Französischunterricht in der 2. Klasse, die ich unterrichtete. Eine halbe Stunde lang waren sie nicht in meiner Basisklasse. Es war wirklich interessant. Sie nannten es damals ein Integrationsprojekt. Das war Mitte der 1990er Jahre. Und wir haben uns sehr damit beschäftigt, wie wir Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen für kurze Zeit in die Regelklasse integrieren können. Ich möchte damit sagen, dass es anders war als heute, wo Kinder mit besonderen Förderbedarfen in Regelklassen unterrichtet werden. Ich habe mit meiner eigenen Klasse daran gearbeitet, ihnen beizubringen, wie man unterstützend, verständnisvoll und freundlich ist. Es war zugleich eine faszinierende Zeit, weil ich Jarlis Grenzen beim Lernen beobachten konnte. Und ich konnte auch seine Stärken als Lernender erkennen. Und ich konnte insbesondere seinen Einfluss auf die sich typisch entwickelnden Kinder in meiner Klasse sehen. Er holte wirklich das Beste aus ihnen heraus. Ich erinnere mich, dass einige der Mädchen in der Klasse in der Adventszeit Weihnachtskarten für Jarlis bastelten und sie mir gaben, damit ich sie nach Hause mitnehmen konnte. Und sie legten alle ein bisschen Geld zusammen und kauften ihm eine Celebration Box. Du weißt schon, diese verschiedenen Pralinen, Mars, Snickers, Malteser, das haben sie ihm zu Weihnachten geschenkt. Und zum Valentinstag bastelten sie ihm kleine Karten, die sie für ihn im Klassenzimmer versteckten. Sie waren wirklich großartig und holten das Beste auch aus ihm heraus. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass es für Jarlis vielleicht ein bisschen verstörend war, dass er auf einer Sonderschule geschickt wurde. Ich habe mich immer gefragt, ob das die richtige Entscheidung war. Und als ich ihn selbst unterrichtete, konnte ich den Beweggrund meiner Eltern verstehen, ihn auf einer Sonderschule zu schicken. Sein Unterstützungsbedarf, ich meine, er war großartig, wenn er sich mit Dingen beschäftigte, die ihn interessierten. Ich konnte aber auch sehen, wie schwierig es für ihn war, wenn er nicht individuell gefördert wurde, insbesondere in bestimmten Fächern. Und die Schule, auf die er ging, hat sicherlich das Beste aus ihm herausgeholt. Daran besteht kein Zweifel. Aber es macht mich sehr glücklich, wenn ich heute all die Kinder mit WBS sehe, mit denen ich arbeite. So viele von ihnen besuchen Regelschulen. Zugleich denke ich immer auch an die Eltern, die sich dafür entschieden haben, ihr Kind auf eine Sonderschule zu schicken. Es ist eine schwierige Entscheidung und die Eltern treffen diese Entscheidung auf der Grundlage dessen, was sie bei ihrem Kind als erforderlich ansehen. Und sie wissen, was ihr Kind braucht. Es ist so leicht zu urteilen und zu sagen, dass dieses Kind in einer Regelschule besser aufgehoben wäre. Aber die Eltern kennen ihr Kind am besten. Und das war wahrscheinlich meine wichtigste Lernerfahrung, als Jarlis in meiner Klasse war. Nämlich zu wissen, dass er Lernschwierigkeiten hatte, die zu dieser Zeit in einer Regelschule nur sehr schwer hätten aufgefangen werden können.
Ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen, aber jetzt passt sie gerade ganz gut. Könntest du Eltern ein paar Tipps geben, auf welche Schule sie ihr Kind geben sollen? Also natürlich ist das Schulsystem ja in Irland anders als in den deutschsprachigen Ländern hier, aber vielleicht könntest du uns einfach ein paar Tipps oder Ideen geben aus deinem reichen Erfahrungsschatz. Was sollten Eltern bedenken oder was sind Gründe für eine Entscheidung, wo das Kind beschult werden kann?
Das ist eine wirklich interessante Frage, die mir viele Eltern stellen. Wenn ich mit Eltern spreche, deren Kind gerade mit dem WBS diagnostiziert wurde, ist eine der ersten Fragen, die sie mir stellen, immer: Wo kann mein Kind zur Schule gehen? Es ist faszinierend, dass Eltern bereits diese Frage stellen, wenn ihr Kind erst 9 Monate oder 1,5 Jahre alt ist. Ich habe in Irland ein Forschungsprojekt mit Eltern durchgeführt, bei dem es darum ging, wie sie die Schule für ihr Kind auswählen. Unter den Strich kann man sagen, das wichtigste Kriterium war, ob die Eltern nach einem Besuch in der Schule den Eindruck hatten, dass ihr Kind dort willkommen ist. Das sagt viel über das Bildungssystem in Irland aus, dass es vor allem auf die Einstellung der Lehrer ankommt. Insbesondere des Schulleiters, denn diesen treffen die Eltern als erstes. Ich rate Eltern immer, sich die Schulen in der Umgebung anzusehen und jede von ihnen so früh wie möglich zu besuchen. Wenn dein Kind 3 Jahre alt ist und im Alter von 5 Jahren eingeschult wird, besuche die verschiedenen Schulen, Sonderschulen, Regelschulen, die möglicherweise eine Sonderklasse haben, oder inklusive Regelschulen. Einige Eltern wählen Schulen mit einem kleineren Schüler-Lehrer-Verhältnis, bei denen sie wissen, dass das Kind vielleicht nur 20 andere Kinder mit im Klassenzimmer haben wird. Denn in Irland gibt es Klassen mit 30 oder mehr Kindern. Manchmal wählten auch die Kinder aus, weil die Freunde des Kindes aus dem Kindergarten bzw. der Vorschule dorthin gingen, sodass sie eine Art soziale Gruppe hatten, die sie beschützte, wenn sie in die Grundschule kamen. The child's friend was going after preschool, so that they would have a social group, in a sense to protect them when they started primary school. So my advice is always get as much information as. Mein Rat ist immer, sich so viele Informationen wie möglich zu beschaffen. Wenn es möglich ist, eine psychologische Begutachtung zu bekommen, kann das für eine Schule sehr nützlich sein, um für das Kind planen zu können. Und es ist wirklich wichtig, mit den Lehrern zu sprechen, die das Kind unterrichten werden, sie über das WBS zu informieren, sie wissen zu lassen, wie es das Kind beeinflusst, aber vor allem ihnen einen Einblick in ihr Kind als Person zu geben. Was mag es? Was kann es gut? Worauf reagiert es am besten, wenn es herausgefordert wird? Was macht es ängstlich? Es gibt eine Reihe verschiedener Aspekte, die Lehrer als sehr wertvoll empfinden und die nichts damit zu tun haben, was bei einer psychologischen Begutachtung herauskommt. Als Grundschullehrer möchte ich die Persönlichkeit kennenlernen. Was mache ich, wenn dein Kind weint? Mag es Umarmung? Mag es, wenn man es in Ruhe lässt? Mag es, wenn man ihm den Rücken streichelt? Mag es, wenn du anfängst, ihnen etwas vorzusingen? Was beruhigt sie wirklich? Wann sind sie am ehesten überfordert? Ist es beim Teilen? Ist es, wenn sie einfach nur mit ihrer Frustration zurechtkommen müssen? Ist es beim Toilettengang? Dann kann ich mich auf diese Momente vorbereiten und lasse das Kind nicht mit dem Risiko von Überforderung alleine. Ich kann verschiedene Unterstützungsmaßnahmen einsetzen. Außerdem sage ich den Eltern, dass Lehrer in der Regel sehr erfreut sind, wenn sie Strategien von den Eltern erhalten. Und ich habe festgestellt, dass ich Strategien, die mir Eltern gegeben haben, auch bei Kindern mit einer normalen Entwicklung anwenden kann. Was wir vom WBS lernen, ist nicht nur für das WBS relevant. Es ist in der Regel eine wirklich gute Praxis für Inklusion. So whatever we learn from Williams syndrome isn't just relevant for Williams syndrome. It tends to be, you know, just really good inclusive practice. Und wenn das Kind in die Schule kommt, ist es wichtig, regelmäßige Treffen mit dem Klassenlehrer zu vereinbaren, um sicherzugehen, dass alles gut läuft und der Lehrer die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Aber auch, dass die Eltern die Möglichkeit haben, Feedback zu geben, wie ihr Kind ist, wenn es aus der Schule kommt, wenn es nach Hause kommt und weinend und sehr aufgebracht auf dem Boden liegt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie in der Schule zu sehr unter Druck gesetzt werden, sich anpassen zu müssen. Und sie müssen sich zu sehr selbst unter Kontrolle halten. Dann sollten sie mit dem Lehrer darüber sprechen. Wenn sie sehr glücklich nach Hause kommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Schule wirklich gut läuft.
Ja, das klingt logisch.
Ja, very logical, exactly, yes.
Also es gibt nach meinem Kenntnisstand keine Studien, keine belastbaren wissenschaftlichen Daten dazu, wie viele Kinder auf welchem Schultyp sind, ob sie in der Förderschule sind oder Sonderschule oder inklusiv beschult. Und ich beziehe mich jetzt überwiegend auf anekdotische Erzählungen, ne? Also das, was Eltern mir zugetragen haben oder erzählen oder was ich vorhin woanders höre. Es gibt zum Beispiel in Deutschland medizinische Zentrum für zum WBS. Da würde ich sagen, ja, gibt es so eine Diagnosephase und da werden auch Vorschläge natürlich gemacht für Therapien. Werden viele Fragen gestellt, auch zur Lebenssituation. Und die Kinderärztin dort, die hat mir mal erzählt, dass wenn zur Lebenssituation gefragt wird, eben häufig von oder häufiger in den letzten Jahren von den Eltern benannt wird, das größte Problem in ihrem Alltag die Schulsituation ist, die dafür viel Frust sorgt, weil sie ja im Grunde erstmal überraschend ist, weil man ja denkt, dass doch so wie Herzprobleme und medizinische Themen auch im Vordergrund stehen sollen. Aber offensichtlich gibt es jedenfalls einige, die für die nicht so der Fall ist und natürlich berichten oder sagen, wie gesagt, laut Informationen da der Kinderärzte haben viele Eltern oder gibt es einige Eltern, die sehr, sehr gute Erfahrungen machen mit inklusiver Beschulung, aber andere sagen eben, dass es wirklich schrecklich ist, dass es ein Desaster ist, dass ihr Kind da untergeht und sie sich sagen, dann einfach eine Menge diese Thema, dieses problematische Thema viel Raum einnimmt. Und ich würde sagen, dass es zumindest für ein deutschsprachiges System so ist, dass es im Kindergarten, also vor allem da inklusiv, also inklusiven Kindergarten, doch für die allermeisten sehr gut funktioniert und dann, je nachdem, wenn der Übergang in die Grundschule was dann erfolgt, dass es dann da Höhen noch und Tiefen gibt und dann aber spätestens mit der Sekundarstufe dann häufig ein großer Bruch dann kommt und aller spätestens, wenn es dann um das Thema natürlich der Berufsausbildung oder der Berufsvorbereitung geht. Ich kann das sagen, dass im Laufe der Schuljahre immer mehr Hürden und auch oder Stufen gibt. Ne? Und viele versuchen, ihr Kind in einem integrativen oder inklusiven Kindergarten unterzubringen und dann möglichst auch in die Regelgrundschule zu schicken. Aber an einem bestimmten Punkt, wenn es einfach nicht mehr funktioniert, sagen die dann, okay, hier ist Schluss. Ich finde Inklusion wichtig und finde es eigentlich auch besser, wenn mein Kind hier in einer normalen Schule gleich in der Nähe beschult werden kann. Aber ja, wir müssen einfach, oder wir entscheiden für unser Kind, ist jetzt hier, so wie es läuft, Schluss. Es geht nicht mehr gut und dann wechseln wir in die, sagen, in die Sonderschule. Exactly. Also viele von ihnen gehen von Deutschland auf Privatschulen. In Deutschland gehen die meisten ja schon in die staatlichen Schulen. Aber oder sie wechseln dann zum Beispiel zur Waldorfschule, wo Eltern dann sagen, ich habe eigentlich keine Berührungspunkte mit Anthroposophie oder Waldorfpädagogik oder da der Philosophie von Steiner, aber ich habe einfach oder wir haben das Gefühl, dass mein Kind in dieser Schule willkommen ist und dann schicken sie ihm dahin.
Wir haben diese Situation auch in Irland, wo es für das Kind während der gesamten Grundschulzeit gut läuft. Aber oft haben sie mit jedem weiteren Schuljahr mehr Probleme, das Niveau ihrer Klasse zu halten. Sie haben Schwierigkeiten mit einigen Aspekten des Lernstoffs. In Irland haben wir einen sehr hohen Prozentsatz an Kindern mit WBS, die bis zum Alter von 12 Jahren zumeist eine inklusive Schulbildung erhalten. Aber dann haben wir in Irland eine sehr seltsame Situation, was die weiterführende Schulbildung angeht. Die meisten Kinder mit jeglicher Art von besonderem Unterstützungsbedarf werden nach der Grundschule auf Sonderschulen geschickt. In Irland gibt es zwar eine große Anzahl von Sonderklassen, die an integrativen Schulen angebunden sind, aber die überwiegende Mehrheit davon sind nur für Kinder mit Autismus angelegt. Und das bedeutet dann, dass Kinder mit WBS nicht in diese Sonderklassen gehen können. Viele von ihnen würden sich in diesen Klassen wahrscheinlich sehr gut zurechtfinden, weil sie in bestimmten Fächern am Regelunterricht teilnehmen könnten. Sie hätten dann eine Stützklasse, in der sie grundlegende Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten erwerben oder andere Bereiche, in denen sie einen allgemein anerkannten Schulabschluss erwerben könnten. In den meisten Sonderschulen in Irland werden aber gar keine anerkannten Schulabschlüsse angeboten. Deren Schulabgänger landen sehr oft in Förderzentren für Erwachsene, was in Deutschland den Werkstätten für behinderte Menschen entspricht. Es handelt sich um sehr geschützte Arbeitsplätze. Und obwohl in den Förderzentren für Erwachsene bestimmte Formen von Unterricht und Lernen stattfindet, gibt es in vielen Fällen kein wirkliches Ausbildungsziel. In Irland gibt es viele Erwachsene mit WBS, die arbeiten vielleicht ein paar Stunden pro Woche in einem bezahlten Job. Die restliche Zeit verbringen sie in einem Erwachsenenzentrum, wo sie an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen. Aber sie werden nicht dazu herausgefordert, ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten zu entwickeln. Und ich finde das sehr schade, weil ich genau dieses Potenzial bei Menschen mit dem WBS sehe.
Ich stimme dir da zu. Also in Deutschland Finden wir aus meiner Perspektive seit längerer Zeit eine sehr moralisierende und auch idealisierende Debatte über Inklusion, so nach dem Motto Schwarz und Weiß, also Inklusion ist gut, Sondereinrichtungen sind schlecht, und es gibt da meines Erachtens zu wenig Diskussionen über konkrete Ziele, also wie soll zum Beispiel eine inklusive Gemeinschaft oder eine Gesellschaft dann aussehen, an der Teilhabe letztlich für alle, also nicht nur für bestimmte Personen, sondern für alle konkret aussehen kann. Und zur Realität gehört, oder zu einer realistischen Betrachtungsweise gehört aus meiner Sicht, dass die Regelschulen, insbesondere die weiterführenden Schulen, gar nicht die Voraussetzungen dafür haben, alle Kinder und Jugendlichen, jetzt auch insbesondere mit WBS, zu beschulen. Das sind die Lehrer, man kann sagen, die Lehrer sind entsprechend oder häufig nicht entsprechend ausgebildet oder fühlen sich nicht ausgebildet. Und die Schulen sind nicht entsprechend ausgestattet. Und vor allem findet ja die Schule in einem System statt, das im Prinzip wie vor 100 Jahren noch funktioniert, das nach einer Noten aussiebt und mit sehr viel Druck funktioniert.
This huge pressure, yes, yes.
Druck, ja, ja.
Ja, das Sondersystem, also mit diesen Kindergarten und heilpädagogischen Kindergärten und dann ja mit den Sonder- oder Förderschulen, also mit diesem Schonraum, die sind ja genau deshalb entwickelt worden, also sind deshalb entstanden, weil Kinder und Jugendliche mit Behinderungen einfach nicht in das Regelschulsystem gepasst haben oder nicht da aufgenommen worden sind. Und jetzt haben die Kinder das Recht, in diese normalen Regelschulen zu gehen, und die Idee des gemeinsamen Lernens ist aus meiner Sicht ja auch die richtige. Aber was kann man fragen, ist jetzt in den Regelschulen so anders geworden, dass das sozusagen jetzt funktionieren kann? Also, dass die Kinder, wo man eine lange, lange Zeit, viele Generationen gesagt hat, die passen nicht in das Schulsystem, die werden sozusagen oder so können jetzt aufgenommen werden. Aber im Grunde ist spätestens in der Sekundarstufe doch sehr viel beim Alten geblieben. Also den Spagat, diese Widersprüche jetzt da auszuhalten, übernehmen überwiegend die Inklusionsassistenten, Assistentinnen, und das kann eben gut gehen, sehr gut gehen oder eben nicht, und dann erzeugt, wenn es nicht gut geht, viel Leid für die Kinder, auch mit WBS, und auch die Lehrer oder die pädagogischen Fachkräfte, die da noch dabei sind, die sehr engagiert sind und in diesem Spannungsfeld stehen. Und ich denke, dass es zu viel Druck gibt und auch einfach noch eine Lernkultur, die sich wirklich von dem unterscheidet, was Inklusion sein soll. Und deshalb ist es für die Familien definitiv nicht einfach, die Entscheidung zu treffen, wo sie sagen, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Ne? Eher eine Regelschule oder eher doch eine Schule mit Schonraum? Und würde ich immer dafür plädieren, sich eher die konkrete Situation und die konkreten Personen anzugucken, auch wer, auf wen man da trifft, ne, in den Schulen. Was die berufliche Ausbildung betrifft, ist es so, dass wenn die Eltern eben stark sind und über Ressourcen verfügen und, muss man auch sagen, am richtigen Ort leben, das ist ein Unterschied, in welchen Regionen man in Deutschland lebt oder ob man auch in einer Großstadt lebt, ne, oder zum Beispiel haben sie die Möglichkeit, also eher ihr Kind in der Nähe vom sogenannten ersten Arbeitsmarkt oder auf dem ersten Arbeitsmarkt zu platzieren. Es gibt da tolle Alternativen, die wirklich interessant Wahnsinn. Ihr habt zum Beispiel hier ein Podcast-Interview mit der Kate Lien geführt, die ist ja aus der Schweiz und spielt professionell in einem Theater. Und was sie erzählt, ist einfach total beeindruckend, was sie da macht. Ich kenne eine Person mit WBS, die bei der Lufthansa arbeitet. Aber diese Arbeitsplätze sind auch eher rar, und man braucht, wie gesagt, viel Unterstützung, auch um so eine berufliche Option zu bekommen und zu haben. Und ja, in Deutschland gibt es eine lange Tradition der Werkstätten für Behinderte, also in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und WFBMs. Und früher gingen normalerweise ja alle Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung direkt von der Sonderschule in die Werkstätten. Und ich habe viele Jahre in einer so einer Werkstatt gearbeitet, und es gibt definitiv viele Probleme. Es gibt vor allem Frust mit der Bezahlung, denn die ist ja in der Werkstatt in aller Regel nicht sehr hoch. Jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die Werkstätten zumachen oder das Prinzip, man saugt da die Leistungsstärksten immer ab und orientiert sich an denen, sodass dann wieder da ein Rest übrig bleibt, der Schwächsten oder denen, die meisten Schwierigkeiten oder Probleme haben, dann kann es aus meiner Sicht jetzt keine Lösung sein, wo man sagt, das ist jetzt Inklusion. Also wir haben schlicht noch keine Alternativen für alle, die in die Werkstatt gehen. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von denen, die ja in Tagesförderungsstätten sind und so weiter. Also alles, was ich sagen will, ist, dass man nicht den Werkstätten die Schuld geben kann, dass der Arbeitsmarkt so funktioniert, wie er funktioniert. Nämlich so, dass die Teilhabe am Arbeitsleben eben nicht für alle funktioniert. Ne? Und wenn die Diskussion so läuft, dass man die Werkstätten verteufelt und sie entwertet und mit ihnen ja auch das Personal, was da arbeitet, ja, die Menschen, die mit Behinderung da sind, na, dann schießt man sich ins eigene Knie. Und auch die, die ja zum Beispiel irgendeine Form von assistierter Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt probieren und dann nach einer Weile merken, das passt nicht so oder passt jetzt aktuell noch nicht so, für die ist die Werkstatt eine verlässliche Option, auch wieder zurückzukehren. Zu sagen, naja, dann nimmt man vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal Anlauf und probiert was anderes aus. Dass das in der Vergangenheit natürlich auch viel zu wenig passiert ist, das ist sozusagen auch ist ein total berechtigter Kritikpunkt. Aber für viele muss man trotzdem sagen, ist die Werkstatt ein wichtiger Ort, an dem sie ja auch andere Menschen treffen, an dem sie leben, ja, und auch ihr Leben gestalten.
Obwohl es nicht die ideale Situation ist, haben sie zumindest einen Ort, an den sie jeden Tag gehen können. Es gibt einen Grund, aufzustehen und sich anzuziehen, Freunde zu treffen. Eine der Herausforderungen bei der Betreuung von Erwachsenen besteht meiner Meinung nach darin, dass sich die Eltern oft schon sehr früh für ihr Kind eingesetzt haben. Wenn sie dann beim Thema der Begleitung ihres erwachsenen Kindes ankommen, haben die Eltern fast 20 Jahre lang für ihr Kind gekämpft. Und ich denke, dass dies ein guter Zeitpunkt für Geschwister ist, sich zu engagieren und zu sehen, was ihr Bruder oder ihre Schwester machen kann. Sie können in der Werkstatt, am Arbeitsplatz oder auf dem Amt Anregungen geben, wie ihre Geschwister unterstützt werden können oder welche Beschäftigungen für sie in Frage kommen. Ich stelle einfach fest, dass Eltern sehr oft mit ihren Kräften am Ende sind.
I just feel myself that very often parents are tired. They've lost a lot of energy.
Sie haben im Laufe der Zeit viel Energie dafür aufgebracht, dass ihr geistig behindertes Kind 20 Jahre alt werden konnte. Und dann sind sie sehr oft dankbar, dass es einen Platz gibt, wo ihr Kind tagsüber hingehen kann, wo es zumindest ein gewisses Maß an Förderung erhält. Aber wenn wir das Ganze in einem größeren Zusammenhang betrachten, reicht das nicht aus. Wir wollen inklusive Gesellschaften erschaffen, in denen jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und das ist derzeit zweifellos die Herausforderung in Irland. Es gibt durchaus Bestrebungen, mehr Möglichkeiten für Erwachsene mit Lernschwierigkeiten oder für Erwachsene mit Behinderung zu schaffen. Aber die Finanzierung ist das Problem und es wird immer noch nicht genug Geld bereitgestellt für die Schaffung einer Vielfalt an Angeboten, die möglich wären. Und auch hier kommt es sehr auf die Art der Behinderung an. In Irland hat es sich so entwickelt, wenn du Autist bist, stehen dir in der Regel viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Wenn du das Down-Syndrom hast, gibt es in Irland eine wunderbare, lebendige Gemeinschaft, die viel Unterstützung erfährt. Viele Menschen mit Down-Syndrom arbeiten in der Kommune und sind in der irischen Gesellschaft sehr präsent. Und ich denke, es geht darum, dass wir, sagen wir mal, eine Interessengruppe für das WBS sind, dass wir uns abgucken, was andere Behindertengruppen getan haben. Und dass wir uns an dem, was sie tun, orientieren und ihren Beispielen folgen müssen. Aber dafür braucht man viele Mitstreiter. Und wir haben in Irland oder in Deutschland, ja sogar weltweit, nicht genug Menschen mit WBS, um auf Regierungsebene große Veränderungen zu bewirken. Wir sind noch viele Jahre davon entfernt, wirklich inklusiv zu sein. Selbst in der Grundschule und im Kindergarten. Aber ich denke, dass es in jedem Jahrzehnt Fortschritte gibt. Wir stellen immer mehr fest, dass das Verständnis wächst. Ich hoffe, dass es in den nächsten 50 Jahren ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen für Erwachsenen geben wird, bei denen die Bedürfnisse von Menschen mit WBS erfüllt werden und sie sich auch erfüllt fühlen können.
So I hope that in the next 50 years there will be variety in adult services, where people with Williams syndrome can actually have their needs met but also feel fulfilled. And I certainly see that with Jarlath, because a number of years ago in his adult placement, they did packaging for a number of
Und das sehe ich bei Jarlath ganz deutlich. Denn vor einigen Jahren haben sie in seiner Werkstatt verschiedene Waren verpackt. Darunter waren Duschgele und verschiedene Kosmetikprodukte. Und er war an deren Verpackung beteiligt. Der Unternehmer, der das organisiert hatte, war großartig. Er hat sie nie unter Druck gesetzt. Jarlath würde unter Druck nicht gut zurechtkommen. Er war wirklich gut. Und wenn sie hohe Anforderungen an eine bestimmte Lieferung hatten, sagte er den Leuten in Jarlaths Werkstatt nicht, dass sie unter Druck standen, sondern er stellte mehr Leute ohne Behinderung ein, die nachts zum Arbeiten kamen, wenn Produktionsrückstände aufzuholen waren. Sie wurden nie unter Druck gesetzt. Er hatte eine Weihnachtsfeier für sie veranstaltet. Sie bekamen Lohn. Sie fühlten sich wirklich gebraucht. Jarlis sah einige dieser Produkte in einem Geschäft und sagte, die habe ich verpackt. Das erfüllt einen mit großem Stolz. Und ich denke, wir brauchen mehr solcher Gemeinschaftsinitiativen, bei denen Unternehmer Menschen mit WBS und mit anderen Lernbedürfnissen einstellen.
Ja, nun hast du ja auch zumindest ein Puzzlesteinchen auf den Weg gebracht, der dazu beitragen kann, eine Gesellschaft inklusiver zu machen, indem du mit einigen Teenies WBS eine neue pädagogische Leitlinie entwickelt hast. Die heißt Own Williams Learning. Die Anfangsbuchstaben ergeben ja bei Own Williams Learning Eule, also zu Deutsch den Vogel. Ja, das ist eine total interessante und überraschende Idee, die ihr da entwickelt habt. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid und ja, wie hast du die Kinder und Jugendlichen gefunden, die da mitgemacht haben und ja, vielleicht ein bisschen zu dem ganzen Prozess. Wie habt ihr dieses Maulbuch entwickelt?
You know, I think it's always very interesting what happens in research. So I started off as a primary school teacher. So my mindset is.
Ich finde es immer sehr interessant, was in der Forschung passiert. Ich habe als Grundschullehrerin angefangen. Meine Denkweise ist, was ist die erste Maßnahme, die ich ergreifen kann, um ein Kind zu unterstützen? Meine Herangehensweise ist sehr praxisorientiert. Und jetzt, da ich in der Forschung tätig bin, interessiere ich mich nicht für akademische Spitzenforschung, die nur in Fachzeitschriften veröffentlicht wird, die Akademiker lesen. Ich möchte angewandte Forschung machen, die für Menschen mit WBS und die Menschen, die sie lieben und sich um sie kümmern, von Nutzen ist. Ich habe 2018 das Buch Wishes geschrieben, das für ganzheitliche Bildungsstrategien beim WBS steht. Daraufhin kontaktierte mich Joe von Herwegen vom University College London und fragte, ob wir ein gemeinsames Projekt zur Aktualisierung der pädagogischen Richtlinie für die Williams Syndrome Foundation in Großbritannien durchführen könnten. Und sie war auch sehr an diesem praktischen Ansatz interessiert. Eltern und Lehrer wollen oft keine wissenschaftlichen Hintergründe, weil Lehrer sehr beschäftigte Fachkräfte sind. Sie wollen eher gesagt bekommen, was sie tun können und das dann auch tun. Eltern wollen einen Sachverhalt so verstehen, dass sie ihr Kind zu Hause entsprechend unterstützen können. Wir haben also zunächst Eltern, Lehrer und Schulassistenten befragt und auch einige Kinder einbezogen. Aber wir haben gemerkt, dass das, was wir mit den Kindern gemacht haben, nicht ausreichend war. Wir hatten das Gefühl, dass wir das Ganze noch viel weiter erforschen müssen.
So I said to Joe, we should probably look at doing a completely separate project where we just talk to the children and let them tell us.
Ich sagte zu Joe, wir sollten vielleicht ein komplett eigenständiges Projekt in Angriff nehmen, bei dem wir einfach mit den Kindern reden. Denn ich denke, dass zu oft Forschung an Menschen mit WBS betrieben wird, anstatt mit ihnen. Ein Großteil der Eltern, die an der ersten Studie beteiligt waren, sagten, dass ihr Kind interessiert wäre. Alles wurde so ausgerichtet, dass es für ein Kind mit WBS gut geeignet war. Wir sagten, dass wir uns freuen würden, mit jedem im Alter von 4 bis 18 Jahren zu reden, der sich in der Schulausbildung befindet, und das taten wir auch. Wir haben dann viel mit Puppen gearbeitet und wir hatten Fokusgruppen, was wirklich gut für sie war, weil sie so die Perspektive anderer kennenlernen konnten.
Like very often my own experience is that a child.
Entschuldigung, Fiona, kannst du bitte mal kurz erklären, was eine Fokusgruppe ist?
Oh, a focus group is when you have two or more people.
Ja, eine Fokusgruppe ist, wenn man mit zwei oder mehr Personen ein Interview führt. Eine Person sagt etwas und das bringt manchmal eine andere Person dazu, etwas in diesem Zusammenhang zu ergänzen. So entsteht ein sehr ergiebiges Gespräch. Bei einem Interview ist es nur eine Person. Eine Person stellt die Frage. Eine Person gibt die Antwort. Wir gaben dem Kind die Möglichkeit, an einer Fokusgruppendiskussion mit anderen Personen mit WBS teilzunehmen oder ein Einzelinterview zu führen. Einige Kinder führten ein Einzelinterview und ich gab ihnen die Möglichkeit, mit mir oder einer Handpuppe zu sprechen. Ich hatte eine Auswahl an verschiedenen Puppen, mit denen sie sprechen konnten, und es war immer sehr interessant. Die überwiegende Mehrheit von ihnen wählte die Einhornhandpuppe, um mit ihr zu sprechen. Das schien ihnen wirklich zu gefallen. Ich ging aus dem Blickfeld und im Prinzip sprach die Einhornhandpuppe mit dem Kind und hielt das Gespräch am Laufen. Für Eltern oder Lehrer ist es vielleicht interessant, ein paar Dinge über Handpuppen zu erfahren. Wir wissen, dass Kinder mit dem WBS sehr emotional sind. Wir wissen auch, dass sie sehr sensibel bezüglich der Emotionen anderer sind. Und wir wissen, dass sie viel Zeit mit einem besorgten Zustand verbringen, indem sie versuchen, das Gesicht einer Person zu lesen und herauszufinden, in welcher Stimmung sie ist und wie es ihr geht. Ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass die Sorgen bzw. Ängste nachlassen, wenn ich Puppen bei Personen mit WBS einsetze, weil sie nicht das Gesicht der Puppe lesen müssen, um deren Emotionen zu erkennen. Tatsächlich können sie meine Aussagen viel leichter verstehen und beteiligen sich viel aktiver. Außerdem haben viele Kinder, wenn sie hörten, dass ich die Puppen einsetzen würde, selbst ein Kuscheltier oder eine Puppe mitgebracht, was tatsächlich eine große sensorische Erleichterung darstellte. Es hat die Selbstregulierung wirklich gefördert. Das kann auch im Klassenzimmer der Fall sein, wo das Kind eine Art sensorisches Spielzeug haben könnte. Als ich selbst in Irland im Kindergarten gearbeitet habe, mit Kindern im Alter von 4, 5 und 6 Jahren, sollte jedes Kind eine Socke mitbringen, die dann in meiner Klasse als Handpuppe verwendet wurde, weil das gut für die aktive Teilnahme ist, aber auch sehr gut für die sensorische Regulation. Die Kinder streicheln die Socke oft, während sie diese auf die Hand gezogen haben, und wir bekommen dann ganz ruhige Kinder. Das funktioniert nicht nur bei Kindern mit WBS. Ich finde es einfach toll. Bei den Interviews haben wir die Kinder gefragt, was ihre Lehrer über das WBS wissen sollten und was sollten ihre Lehrer tun, um sie zu unterstützen. Und wie lernt ihr? Und was wir tatsächlich herausgefunden haben, war eine Reihe von Dingen, die wirklich interessant waren. Das erste war, dass einige unserer bisherigen Gewissheiten zum WBS überholt sind. Es ist bekannt, dass Kinder mit WBS Schwierigkeiten mit der Feinmotorik haben. Tatsächlich haben aber viele der Kinder, die wir befragt haben, gerne mit Lego gespielt. Früher hätte ich gesagt, dass Lego für Kinder mit WBS ziemlich schwierig ist. Aber jetzt weiß ich, dass viele Kinder wirklich gerne damit spielen. Wir sollten also keine Einschränkungen vornehmen, nur weil wir denken, dass die Feinmotorik beeinträchtigt ist. Ich sage es mal so: Wenn ein Kind motiviert ist, mit etwas wie Lego zu spielen, dann sollte man es lassen. Das ist wunderbar. Wir haben auch gelernt, dass Kinder, auch wenn das Handschreiben eine große Herausforderung darstellt, sich für naturwissenschaftliche Fächer begeistern können. Die überwiegende Mehrheit scheint sich in der Schule wirklich für Fächer wie Naturwissenschaften und Geschichte zu interessieren. Auch das hätte ich nicht erwartet. Wir dachten, dass Kinder sich für kreative, künstlerische Fächer interessieren. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass sich eine so große Anzahl für jene Fächer begeistern können, die im Englischen akademisch heißen, wie Mathe, Physik und so weiter. Da haben wir uns einfach geirrt. Es war wirklich toll zu sehen, dass es Veränderungen gibt. Wir haben jetzt andere Eltern als vor 20 Jahren. Natürlich ändert sich die Art und Weise, wie Kinder mit WBS lernen. Sie werden auf unterschiedliche Weise motiviert. Ich nehme an, die Eltern verstehen das Syndrom besser und es gibt viel mehr Frühförderung. Was wir dann beschlossen haben, basiert wiederum auf den Wünschen der Kinder. Wir wollten ihnen das Gefühl geben, dass sie in bestimmten Bereichen des Lernens sehr gut sind. Wir haben das zusammengestellt, was wir Wows nannten, die Wonder of Williams. Wir sagen Wow, was den Kindern sehr gefiel, weil sie in so vielen Dingen gut waren. Im Grunde haben wir an das Buch, das ich vorhin schon erwähnt hatte, Wishes, angeknüpft, in dem es darum ging, wie wir lernen. Dort habe ich 10 verschiedene Bereiche identifiziert, die für effektives Lernen wichtig sind. Und das sind nicht nur die üblichen Kategorien akademischen bzw. schulischen Lernens. Zunächst betrachteten wir die körperlichen, sensorischen, sozialen, emotionalen und verhaltensbezogenen Aspekte, wie das Kind sich beteiligt und engagiert, wie seine Alltagsfähigkeiten und kreativen Fähigkeiten aussehen, wie sein Selbstwertgefühl und Zugehörigkeitsgefühl sind. Und dann erst kommen die schulischen Aspekte an die Reihe. Es sind eine Menge Dinge erforderlich, bevor ein Kind überhaupt schulisch lernen kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir benutzten also diese Kategorien aus meinem Buch wieder, weil wir der Meinung waren, dass diese hilfreich sind, um inklusive Lernprozesse zu ermöglichen. Und auch die Lehrer und Eltern haben uns auf diese Aspekte angesprochen. Sie reden zumeist über Lernvoraussetzungen. Und dann haben wir mit den Kindern eine Liste mit den Dingen erstellt, die sie gut können und wo sie sich einschätzen können. Wir haben auch einige der Probleme herausgearbeitet, die sie wahrscheinlich haben werden. Und das gibt einem Kind Selbstwertgefühl. Es ist nicht so, dass ich dumm wäre. Oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich Schwierigkeiten mit dem Schreiben habe. Die Idee ist, dass man mit dem WBS wahrscheinlich Schwierigkeiten mit einigen Dingen haben wird. Aber es liegt nicht an mir, sondern daran, dass ich das WBS habe. Die Kinder sollen das ausdrücklich nicht als Ausrede benutzen. Aber das Kind erkennt, dass das WBS zu ihrem Leben gehört. Sie sind nicht anders als so viele andere Kinder auf der Welt.
Wie Josie und Joe?
Exactly, Joe and Josie. So the Pows then
genau.
Became the problem.
Joe und Josie. Pows wurden dann zu WBS-Problemen. Ich mag den Begriff Probleme nicht wirklich, aber aus der Perspektive eines Kindes funktionieren Wow und Pow gut. In dem Buch gibt es drei Charaktere. Wir haben zunächst Dr. Owl, zu Deutsch Dr. Eule. Es steht für die englische Abkürzung der ersten Buchstaben von Owen Williams Learning. Dr. Owl gibt den Kindern immer allgemeine Infos zum WBS. Was bedeutet es, den Umgang mit Sinnesreizen zu lernen? Und dann haben wir Joe und Josie, ein Jungen und ein Mädchen, die sich auf unterschiedliche Entwicklungsstufen befinden. Dafür gibt es einen Grund. Sehr oft haben uns die Eltern gefragt, was sollte mein Kind mit 5 Jahren tun? Was sollte mein Kind mit 7 Jahren tun? Wie kann ich mein Kind mit 15 Jahren unterstützen? Und natürlich spielt das Alter keine Rolle. Es geht um die Entwicklungsstufe. Wir haben versucht, diese Mischung aus Joe und Josie zu erreichen.
Junola, eine Frage. Was bedeutet das? Könntest du das erklären? Also was ist der Unterschied zwischen den Entwicklungsstufen?
Ja, nehmen wir zum Beispiel einen 5-Jährigen mit typischen Entwicklungen. Dann kann er wahrscheinlich auf einen Stuhl sitzen und bis zu 20 Minuten lang aufmerksam sein. Er kann vermutlich einen Stift halten und auf einem Blatt Papier herumkritzeln. Und das kann er auch etwa 20 Minuten lang tun. Er kann voraussichtlich sprechen, hat einen guten Wortschatz und so weiter. Das gilt für ein Kind in einem typischen Entwicklungsalter. Das Problem beim WBS ist, dass es sehr oft zu einer Entwicklungsverzögerung kommt. Wenn du mir sagst, dass dein Kind 5 Jahre alt ist, kann ich dir nicht sagen, was du tun solltest, um es zu unterstützen. Ich muss wissen, was es jetzt tun kann. In welcher Entwicklungsphase befindet es sich? Sehr oft hinkt ein Kind mit WBS Gleichaltrigen 1 oder 2 Jahre hinterher. Wir müssen uns daher ansehen, wo es in seiner Entwicklung steht. Das bedeutet nicht, dass man es einem Alter zuordnet. Mein Kind ist 5, aber ist auf dem Niveau eines 3-Jährigen. Es geht nur darum, was mein Kind jetzt kann. Und dann wissen wir, wie wir es auf die nächste Stufe bringen können. In dem Mole-Buch gehen wir nicht auf Entwicklungsstufen oder Altersstufen ein. Wir stellen nur eine Reihe von Herausforderungen vor, denen ein Kind mit WBS in der Schule begegnen könnte. Basierend auf dem, was die Kinder uns erzählt haben. Die Kinder haben uns auch vorgeschlagen, was man tun kann, um genau diese Fähigkeiten zu entwickeln. Wir haben einige der Dinge, die die Kinder bereits getan haben, in das Buch aufgenommen. Es soll dem Kind das Gefühl von Stärke vermitteln, damit es eigene Handlungsfähigkeit spürt, damit es das Gefühl hat, etwas gegen seine Lernschwierigkeiten tun zu können. Sie konnten sich dann ein Ziel aussuchen. Zum Beispiel konnten sie im Buch der körperlichen Entwicklung sagen, meine Handschrift ist nicht besonders gut, ich möchte besser schreiben lernen. Dann könnten sie sich ein kleines Ziel setzen. Ich möchte in der Lage sein, eine Geburtstagskarte für Omi zu schreiben, auf der steht, liebe Omi, alles Gute zum Geburtstag. In Liebe. Das könnte ihr Ziel sein. Das ganze Schreibtraining dient nicht dazu, Mathe- oder Geschichtsaufgaben richtig schreiben zu können. Das Ziel ist es, eine Geburtstagskarte für die Omi schreiben zu können. Aber ich werde meine Schreibfähigkeit dadurch üben, wenn ich meine Geschichten schreibe, wenn ich meine Mathematik mache und so weiter. Das Kind bekommt dann ein Gespür und Sinn für Empowerment, für Mitwirkungsmöglichkeiten. Und schließlich haben wir versucht, die Verbindung zu dem herauszuarbeiten, was das Kind braucht. Nicht nur für das Lernen in der Schule, sondern für das Lernen im Alltag.
Was ist für dich das Besondere an diesen pädagogischen Leitlinien? Was ist für dich die Kernbotschaft von Mole?
Die Grundidee war, dass aus den Kindern selbst sozusagen herauskommen sollte. Sie haben das Cover ausgewählt, wir haben einen Grafikdesigner beauftragt, aber die Kids haben aus den 3 verschiedenen Versionen, die wir ihnen zur Ansicht gegeben haben, ausgewählt. Und dann haben sie im Nachhinein noch weitere Änderungen vorgenommen. Sie haben sogar den Namen ausgewählt. Wir hatten nur das Geld für die Erstellung einer digitalen Version erhalten und die Kinder sagten, nein, wir möchten ein Buch. Ich möchte ein Buch für mich selbst. Die Williams Syndrome Foundation war großartig. Und natürlich tun sie alles, was ihre Kinder brauchen. Sie haben es dann tatsächlich als Buch gedruckt. Sie können von jedem als PDF aus dem Internet heruntergeladen werden. Aber es wird eben auch als Buch an die Familien verschickt, wenn sie das möchten. Es war sehr kindorientiert, was bedeutete, dass der Prozess ziemlich lange dauerte. Selbst als das Buch fertig war, haben wir erst einmal jedem der beteiligten Kinder ein Exemplar zugeschickt, damit sie es ausprobieren und sehen konnten, was funktioniert und was nicht. Im Grunde waren es die Kinder, die den Prozess leiteten. Sie sagten uns, was sie wollten. Ein weiterer wichtiger Grundgedanke war, dass es auf Stärken basiert. Wir sagten sehr deutlich, dass das WBS weniger eine Behinderung als vielmehr ein Lernprofil ist. Man ist in manchen Dingen gut, in anderen hat man Schwierigkeiten. Ein starker Fokus wird auf das Selbstwertgefühl gelegt, damit die Kinder selbst erkennen können, worin sie gut sind. Es gibt all diese kleinen Kästchen zum Ankreuzen und so weiter. Es ist ein Arbeitsbuch. Es ist dafür gedacht, dass das Kind es benutzt. Sie können selbst sehen, dass sie in gewissen Dingen gut sind. Und mit der Zeit stellen sie vielleicht fest, dass sie anfangs in etwas nicht gut waren und jetzt sind sie darin. Sie können selbst eine Entwicklung erkennen. Die Figuren darin sollen wiedererkennbar sein. Es ist einfach von Anfang bis Ende so kindgerecht. Und ganz am Ende gibt es auch eine Urkunde für die Kinder. Sie bekommen dadurch ein Erfolgserlebnis. Und es kann so oft heruntergeladen werden, wie eine Familie oder die Schule möchte, damit das Kind an diesen Dingen arbeiten kann. Meiner Meinung nach machen wir zu oft Forschung, an deren Ende wir einen Artikel in einem wissenschaftlichen Zeitschrift publizieren und reinschreiben, was wir darüber gelernt haben, wie Kinder ihr Profil sehen. Das ist eigentlich nicht allzu schwer. Aber mein Gott, bei dem Projekt war es einfach so beeindruckend, ein Buch zu erstellen, das die Kinder selbst benutzen können. Und das Feedback war sehr, sehr positiv. Eine Mutter hat sich gemeldet und gesagt, dass ihr Kind das Buch in den Ferien gelesen hat und keine Hilfe brauchte, keine Hilfe wollte. Es wollte es selbst durcharbeiten, was fantastisch ist. Es geht darum, dass Kinder sich selbst in einem Buch sehen können. Und ich denke, es ist absolut entscheidend. Ich habe den Grafikdesigner Richtlinien vorgegeben. Zum Beispiel, dass die Nase eine Art Stupsnase sein sollte, vielleicht etwas höher im Gesicht und dass der Abstand zwischen Nase und Lippen lang sein sollte, mit großen Augen und einem breiten Lächeln. Ich hoffe, dass sie das WBS repräsentieren, ohne eine Karikatur davon zu sein. Ich denke, das ist wichtig. Und ich finde, wir haben alle unsere Ziele erreicht, indem wir etwas geschaffen haben, das von Kindern genutzt werden kann und sich positiv auf ihr Lernen in der Schule auswirkt. Das war wirklich unser Ziel. Und dem Feedback nach zu urteilen, haben wir es erreicht, was es sehr erfüllend macht. Ja, ja, das ist es.
Ja, das ist fantastisch. Also es ist wirklich fantastisch und ich war ja auch beteiligt, das jetzt ins Deutsche zu übersetzen. Es ist eine großartige Idee. Und wie du gesagt hast, von Anfang an und während des gesamten Prozesses waren ja die Kinder im Mittelpunkt eurer Ideen, eures Handelns. Ja, wunderbar. Und habt ihr auch Feedback von Lehrern bekommen oder aus Schulen?
Das ist lustig. Joe kümmert sich um diesen Teil. Es gibt diesbezüglich einen Internetlink bzw. QR-Code und Joe hat den Überblick zu dem Feedback aus dem Internet. Und ich bin ehrlich gesagt gerade nicht auf dem letzten Stand. Was ich sicher sagen kann, ist, dass ich es irischen Lehrern empfohlen habe, wenn ich Kinder mit dem WBS in der Schule besucht habe. Ich mache viele Schulbesuche und einige von ihnen haben es verwendet und fanden es gut, weil es dem Kind ein Gefühl der Kontrolle über sein Lernen gibt. Sie sagten, der große Unterschied bei der Arbeit mit dem Buch sei, dass das Kind üblicherweise oft von Eltern und Lehrern Ziele vorgegeben bekam, während das Kind jetzt sagte, das möchte ich gerne können. Und sie erreichten die Ziele tendenziell schneller, weil sie motivierter waren. Das ist eine wirklich gute Sache. Einige Lehrer haben auch gesagt, dass es ein großes Gefühl des Stolzes gibt, dass das Kind mit WBS hat. Durch das Buch entsteht die Idee, dass es das My Own Williams Learning gibt. Es geht um mich und ich habe Freunde mit WBS. Es ermöglicht offensichtlich, dass das WBS ein Teil ihrer Identität wird. Und wenn diese Identität mit Stolz verbunden ist, bekommen sie das Gefühl, zur Community der Personen mit WBS zu gehören. Und wir wissen aus der Forschung, dass das Gefühl der Zugehörigkeit in der Schule für den schulischen Erfolg von enormer Bedeutung ist. Tatsächlich ist ohne ein Gefühl der Zugehörigkeit kaum gute Schulleistung möglich. Kinder mit WBS haben möglicherweise nicht unbedingt das Gefühl, dass sie in ihrer Schule dazugehören, wenn es keine guten Möglichkeiten der Teilhabe gibt oder wenn sie vielleicht von ihren Mitschülern ausgelacht werden. Aber wenn sie das My Own Williams Learning Buch nutzen, sind sie mit einer Familie von Menschen mit WBS verbunden und das gibt ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und das ist wirklich wichtig für Selbstvertrauen beim Lernen.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, was du jetzt persönlich aus dem Prozess gelernt hast, was jetzt nicht in dem Buch steht, weil wir nicht lesen können? Konntest du jetzt etwas für deine Arbeit als Dozentin an der Hochschule mitnehmen?
Yes. So I teach student teachers and
ja. Ich unterrichte Lehramtsstudenten und eine der wichtigsten Lektionen für mich war, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Selbst für mich in meiner Rolle als Schwester von Jarlis, aber auch als erfahrene Lehrerin im Klassenzimmer, muss man sehr vorsichtig sein. Nicht, dass man denkt, ich weiß mehr als das Kind. Wenn ein Kind eine Lernschwierigkeit hat, versteht das Kind in der Regel die Gründe für seine Schwierigkeiten. Kann sein, dass es sie nicht benennen kann, weil wir nicht die richtigen Fragen stellen. Und das ist für mich das Entscheidende. Wir können Kinder dazu bringen, uns so viele Dinge zu erzählen, wenn wir eine Umgebung schaffen, in der wir offen sind. Wenn wir beispielsweise Hilfsmittel wie Puppen verwenden. Ich lasse gern kneten, damit das Kind in den Bann gezogen wird und sich ganz in eine Sache vertiefen. Dann spürt das Kind weniger starken sozialen Druck. Wenn wir Schwierigkeiten haben, ein Kind zu unterstützen, können wir oft durch ein Gespräch mit dem Kind eine Antwort finden. Und es ist auch nicht so, dass Kinder nicht an Forschung teilnehmen könnten. Das Wichtigste für mich ist, dass Kinder an der Forschung teilnehmen können, wenn der Forscher kompetent genug ist. Das sage ich auch den Lehramtsstudenten. Wenn ihr bei eurer Forschung keine Antworten von Kindern bekommt, dann stellt ihr nicht die richtigen Fragen. Die Behinderung liegt sehr oft nicht beim Kind. Das sage ich Ihnen immer wieder. Ich glaube, die Behinderung hat viel häufiger der Lehrer als das Kind, weil Lehrer sehr oft in ihrer Denkweise blockiert sind. Sie haben keine offene Einstellung. Sie sehen nicht die Möglichkeiten, die der Lernende mitbringt. Wir müssen sehr vorsichtig mit unserer Annahme sein. Ich habe das anhand des Lego-Beispiels gelernt, mit dem Kinder spielen, obwohl sie das WBS haben. Das ist nichts, was ich Eltern bisher empfohlen hätte. Aber jetzt sage ich, dass man einem Kind, das Lego mag, weil viele Gleichaltrige damit spielen, eine Schachtel Lego schenken sollte. Dasselbe gilt, wenn es Naturwissenschaften und Geschichten mag. Normalerweise, so hatte ich es in der Vergangenheit gelernt, das ist vielleicht 10 Jahre her, möchten Kinder Dinge wie Musik und Religion in der Schule, weil dabei viel gesungen wird. Manchmal mochten sie auch den Sportunterricht, weil sie dort auf ihrem Niveau spielen konnten. Aber natürlicherweise mochten sie nichts mit wissenschaftlichem Bezug. Aber jetzt stellen wir fest, dass Kinder, wenn es in der Schule Differenzierung gibt und sie unterstützt werden, wirklich Freude an verschiedenen akademisch orientierten Bereichen haben können. Ich denke, es kommt letztendlich auf den Lehrer an. Wenn wir wollen, dass Kinder mit WBS in Regelschulen aufgenommen werden, wenn wir wollen, dass sie etwas erreichen, kommt es auf den Lehrer an. Ist der Lehrer vorbereitet, mental, physisch? Ist der Lehrer bereit, Vorschläge von Eltern anzunehmen und regelmäßig mit ihnen zu kommunizieren? Und ist der Lehrer bereit, andere Wege zu gehen? Das ist es, was ich meinen Studenten beibringe. Das war meine wichtigste Lektion. Und es ist eine Sache, die ich Jarlis ständig sage. Es gibt wirklich keine Grenzen. Es geht nur darum, den Weg zu finden. Den Weg zu finden, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen.
So that's what I teach my students. That was my greatest learning. And I suppose it's one thing I say to Jarlis all of the time, but really there are no limits. It's just about finding the way. Finding the way to take the next step forward.
Ja, toll. Ich denke, ein Schritt davor ist, dass ja auch Lehramtsstudis definitiv auch diese öffnenden Vorbilder brauchen und Räume, wo sie die Möglichkeiten haben, ja auch sozusagen ihre sich zu öffnen, ne? Und dass man auch die Möglichkeiten bei ihnen sieht. Also sie brauchen ja die Erfahrung, so ein akademisches Umfeld, in dem sie all die Sachen lernen können. Und wenn ich mir unsere Universitäten so angucke, wo die Lehrerbildung funktioniert und höre, was einige Kolleginnen und Kollegen da sagen, dann würde ich schon einschätzen, dass wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind.
Ja, und ich denke, Ingolf, dass wir auch hohe Erwartungen an Lehrer und Referendare haben müssen. An der Hochschule, an der ich arbeite, können wir uns glücklich schätzen, dass ich jedes Jahr im Juli die WBS-Sommerschule veranstalte. Einige der Studierenden engagieren sich dort ehrenamtlich. Am Ende haben sie ein wirklich gutes Verständnis dafür, wie es in ihrem Klassenzimmer ablaufen würde, wenn sie ein Kind mit einem diagnostizierten Bedarf hätten, von dem sie noch nie gehört haben. Zunächst lerne ich das Kind kennen, ich informiere mich über die Diagnose, ich spreche mit den Eltern. Das ist sehr nützlich und ich finde es großartig, wenn Eltern diese Möglichkeit haben, sich tatsächlich einzubringen. Die Studenten werden dadurch bei der Arbeit mit den Kindern unterstützt. Und auch in der Sommerschule verfolgen wir einen sehr stärkenbasierten Ansatz. Es gibt viel Musik und Theater, aber wir üben auch weiterhin das Handschreiben. Wir arbeiten weiterhin an der Feinmotorik, der Grobmotorik, dem schulischen Lernen, aber auf eine Weise, die für das Kind motivierend ist.
Entschuldige, Finola, ich habe jetzt noch eine letzte Frage zum Mole-Buch. Kannst du nochmal auf den Unterschied in dem Profil eingehen zwischen Partizipation und Engagement?
Okay, yes.
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Die beiden gehen Hand in Hand. Partizipation bedeutet, dass das Kind sehr oft physisch in einer Gruppe oder einer Lernerfahrung eingebunden ist. Es kann am Sportunterricht teilnehmen. Okay, aber es kann sein, dass es diese Dinge völlig falsch macht. Aber es ist dabei. Partizipation bedeutet also, dabei zu sein. Engagement bedeutet, dass ein gewisses Maß an Lernen stattfindet, weil das Kind von sich aus motiviert ist. Es gibt also eine intrinsische Motivation. Das Kind sagt, ich will das machen. Und es versucht, es richtig zu machen. Und es will es immer wieder und wieder machen. Es bleibt dran und konzentriert sich lange auf diese bestimmte Tätigkeit. Die Partizipation ist eher körperlich und das Engagement eher emotional bzw. motivgeleitet.
Ja, danke. Wenn man jetzt alles zusammenfassen, also was du darüber gesagt hast, die Lehrerausbildung aussehen sollte und wie wir mit Personen mit WBS begegnen, muss ich natürlich dir auch noch, oder möchte ich dir die Frage stellen, der Forschung, also was denkst du da, was müsste sich hinsichtlich der Forschung zum WBS ändern und welche Herausforderungen siehst du derzeit für die Community, die zum WBS forscht?
Ich denke, wir müssen zum Beispiel viel mehr darüber forschen, wie Kinder mit WBS lesen. Mir sind da große Unterschiede aufgefallen. Gibt es eine Möglichkeit, Kindern mit WBS das Lesen beizubringen? Da sind wir uns nicht wirklich sicher. Es gibt bestimmte Methoden, die zum Beispiel für das Down-Syndrom empfohlen werden. Aber auch hier bin ich der Meinung, dass wir eine Reihe von Fallstudien erstellen und einfach sehen müssen, was auf welche Weise funktioniert. Ich fände es toll, eine Online-Leseschule zu haben. Ich habe das schon mit Erwachsenen gemacht und es hat wirklich gut funktioniert, um zu sehen, wo ihre Lernlücken liegen. Aber ich würde es gerne mit Kindern machen, um auszuloten, welche Themen ankommen und welche Bereiche zum Beispiel Schwierigkeiten bereiten. Wir brauchen viel mehr Forschung, bei denen Kinder in ihrem Klassenzimmer beobachtet werden und dieser natürliche Kontext berücksichtigt wird. Natürlich erhalten wir viele Informationen aus Laborstudien, aber diese sind nicht realitätsnah. Und Kinder können in einem Labor ganz anders agieren als in einer alltäglichen Umgebung. Ich setze mich sehr für die Art von Forschung ein, die in realen Situationen stattfindet. Ich wäre sehr daran interessiert, dass mehr Forschung zu den tatsächlichen Lernschwierigkeiten betrieben wird, mit denen Kinder mit WBS im Schulsystem konfrontiert sind. Ob in Irland, in Großbritannien, in Deutschland, in den USA oder in Australien, es spielt keine Rolle, wo sich das Kind befindet. Dass es bestimmte Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel den Umgang mit sensorischer Reizüberflutung oder mit mangelnden feinmotorischen Fähigkeiten. Und ich würde sagen, in vielen Fällen geht es darum, immer mehr Informationen über die Strategie zu sammeln, die Eltern anwenden. Oft kann ich einen Bedarf erkennen und in meiner Rolle als professionelle Pädagogin Vorschläge machen, was man mit diesen Kindern tun könnte. Aber eigentlich basieren die meisten Ratschläge, die ich Eltern gebe, darauf, dass ich Jarles Schwester bin und weiß, was bei Jarles funktioniert hat. Ich bin davon überzeugt, dass uns viele Eltern Wissen darüber vermitteln können, was pädagogisch getan werden kann, weil sie jeden Tag mit ihrem Kind leben. Wir müssen außerdem Personen mit WBS in den Mittelpunkt stellen. Was möchten sie tun? Wo sehen Sie die Herausforderung? Was würde Ihr Leben einfacher machen? Sei es in der Nachbarschaft, in der Schule oder zu Hause. Ich denke, dass all diese sehr praktischen Aspekte erforscht werden sollten. What do they want to be able to do? Where do they see as being the challenges? What would make their lives easier, either in the community, in school or at home? I think that all of those very practical aspects, I'd like to see them researched.
Ja, warum, was denkst du, warum geschieht das doch eher selten? Also warum ist es offensichtlich nicht so einfach, diese Art von Forschung zu machen? Und für viele Eltern ist ja Forschung und so das akademische Leben an Universitäten manchmal weit weg. Also, und die stellen sich jetzt vermutlich diese Frage, warum es nicht öfter gemacht wird.
Meiner Meinung nach ist eines der Probleme die Finanzierung. Das wird jeder Forscher bestätigen. Ich meine, wenn ich ein wirklich großes Budget bekäme, könnte ich mich freikaufen, wie wir es nennen. Dann müsste ich keine Vorlesung halten und könnte meine Zeit damit verbringen, Kinder mit WBS in Schulen zu besuchen. Derzeit besuche ich vielleicht 5 Kinder pro Jahr in ihren Schulen. Mehr Zeit habe ich nicht. Aber es ist einfacher für mich zu reisen, als wenn ein Elternteil mit seinem Kind nach Limerick kommen müsste, um mich zu besuchen. Die Sommerschule, die wir für Kinder mit WBS veranstalten, ist ideal für die Forschung, weil wir sie alle für eine Woche zusammen haben. Und meine Beobachtungen, wenn ich sie zusammen sehe, sind eine großartige Gelegenheit für die Forschung. Ich denke, wir müssen uns überlegen, wie wir die Forschung handhabbar machen können. Online mit Menschen zu sprechen ist eine wirklich gute Möglichkeit, Personen einzubeziehen, die vielleicht nicht reisen können. Online-Interviews oder Fokusgruppen, bei denen mehrere Personen gleichzeitig online zusammenkommen, können sehr gut funktionieren. Wir können diese Herausforderungen, wenn du so willst, in einer Strategie umwandeln. Und ich glaube wirklich daran, es gibt eine Tendenz bei Eltern, die sagen, ich werde mich nicht mehr an Forschung beteiligen, weil es mein Kind nicht betrifft. Ich weiß, dass da Menschen forschen, aber wenn ich mitmache, höre ich nie wieder was von ihnen. Ich denke, was auch immer untersucht wird, wenn wir mit einer Minderheitengruppe wie dem WBS forschen, muss etwas an die WBS-Community zurückgegeben werden. Es sollte etwas Praktisches geben, was das Leben verbessert. Zumindest sollten Informationen für Personen mit WBS und ihren Familien geteilt werden. Es geht um die Anwendung von Forschung. Es ist eine Herausforderung, weil es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber meiner Erfahrung nach können alle Herausforderungen, die wir in der Forschung haben, bewältigt werden.
So I think that applied part to research. It's challenging because it takes more time. But actually in my experience, for any of the challenges we have with research, they can all be overcome.
Und was ist mit den Ethikkommissionen und den Anträgen, die man stellen muss?
Yes, I've had issues.
Ja, ich hatte selbst Probleme mit Ethikkommissionen.
Ja, könntest du vielleicht kurz erklären, was Ethikkommission bedeutet?
Sure. Before a researcher does
Bevor ein Wissenschaftler eine Forschungsarbeit durchführt, muss er bei einer Ethikkommission in der Regel an seiner eigenen Universität einen Antrag stellen und abgeben, woran er forschen möchte, und alle Einzelheiten des Forschungsprojektes darlegen. Anschließend entscheidet die Ethikkommission, ob die Forschungsarbeit genehmigt wird oder nicht. Im Antrag muss man die Gründe für die Durchführung der Studie angeben. Du musst dir überlegen, wer beteiligt ist. Und wenn du es insbesondere mit schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit WBS zu tun hast, wie willst du dann diese Schutzbedürftigkeit auffangen? Wie kannst du sicherstellen, dass sie verstehen, was du tust? Verstehen sie, was man mit den erfragten Daten vorhat? Verstehen sie, dass ihre Namen anonymisiert werden? Dass sie das, was sie sagen, vertraulich behandelt wird? Es sei denn, es gibt ein Problem im Zusammenhang mit dem Kinderschutz. Und wir müssen uns auch mit der Frage des Kinderschutzes befassen. Wenn ein Kind in irgendeiner Weise Missbrauch offenlegt, muss darauf reagiert werden. Und wie vermitteln wir all dies einer Person, sagen wir mit einem Alter von vielleicht 5 oder 6 Jahren? Für die Ethikkommission, bei der ich meine Anträge einreichen muss, muss ich eine Version des Schreibens haben, welche ich den Eltern, den sogenannten Gatekeepern bzw. Türstehern geben werde. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind an der Forschung teilnehmen wird. Und dann habe ich auch einen Brief, der an das Kind gerichtet ist. Genau genommen verfasse ich 2 Briefe. Einen mit sehr einfacher Sprache, sehr kurzen Sätzen und vielen Bildern. Und dann gibt es noch einen für Personen mit WBS, die keine große intellektuelle Verzögerung haben und recht gut lesen und verstehen können. Dann müssen wir Einverständniserklärungen haben, die unterschrieben werden müssen. Ich ziehe es vor, Einverständniserklärungen mündlich mit der Person mit WBS zu besprechen, damit sie nicht nervös werden, weil sie eine Seite unterschreiben müssen. Im Rahmen des Interviews oder der Fokusgruppe bitte ich sie, mir alles mündlich zu erzählen. Ich gehe auch auf jeden dieser Punkte ein. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie das WBS-Profil aussieht. Wenn wir uns zum Beispiel vor Augen führen, dass sie empfänglich für Sorgen sind und es ihnen wichtig ist, es anderen recht zu machen. Was kann ich tun, um das zu verhindern? Welche Strategien habe ich bisher angewendet? Sagen wir zum Beispiel das Verwenden von Puppen. Das habe ich auch in meinem Ethikantrag aufgenommen. Das Wichtigste, was eine Ethikkommission sicherstellen möchte, ist, dass du keinen Schaden anrichtest. Dass sich ein Elternteil, ein Lehrer, eine Person mit WBS während oder nach der von dir durchgeführten Studie nicht schlecht fühlt. Und ich denke, obwohl das zu 100% das ist, was wir alle als Forscher wollen, geht es auch darum, vorausschauend zu überlegen, was mache ich, wenn ein Elternteil verärgert ist? Was mache ich, wenn ein Elternteil sich selbst die Schuld für die Lernschwierigkeiten seines Kindes gibt? Es geht darum, Probleme vorzubeugen, die man haben könnte. Und es ist wirklich interessant, denn während der Interviews, die ich mit einigen der Teenager für meine Studie geführt habe, war es tatsächlich so, dass eine Teenagerin anfing zu weinen, als sie sich daran erinnerte, wie unfreundlich die Leute in der Schule zu ihr waren. Und ich hatte sowas schon erlebt. Als sie anfing zu weinen, fingen alle in der Gruppe an zu weinen. Es löste eine Kettenreaktion aus. Okay, ich verstehe das WBS natürlich, weil ich Charles' Schwester bin, aber auch durch die Fragen beim Ethikantrag wurde ich dafür sensibilisiert, das vorhandenes Wissen über Besonderheiten des WBS einzubeziehen. Wenn sie sich Sorgen machen, hatte ich vor, sie zu beruhigen, aber ich würde nicht versuchen, sie vom Reden abzuhalten, denn wenn wir in Panik geraten, weil sie weinen, werden sie sich noch mehr Sorgen machen. weil sie denken, mein Gott, ich sollte nicht weinen. Ich würde sie nicht ängstigen, sondern würde sie ablenken und vorschlagen, ein Lied zu singen. Wir können uns diese leichte Ablenkbarkeit also auch zunutze machen. Es ist wirklich bemerkenswert, dass es dann genauso passiert ist, wie ich es im Ethikantrag formuliert hatte. Ich war vor jeder Fokusgruppe oder jedem Interview darauf vorbereitet, dass solche Dinge passieren könnten. Und wie es das Protokoll vorsieht, sie dann die Eltern zu informieren. Da die Eltern bei diesen Gesprächen ohnehin anwesend waren, wussten sie, was vor sich ging. Aber ich konnte mich auch am nächsten Tag noch einmal mit den Eltern in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass es dem Teenager gut ging und um zu sagen, dass sie, wenn sie noch einmal mit mir sprechen oder ein wenig mehr darüber reden wollten, dies tun könnten. Die ethische Vorbereitung ist also wichtig, aber es kann lange dauern, bis man die verschiedenen Stufen eines ethischen Prozesses durchlaufen hat. Ich habe gerade einen Ethikprozess durchlaufen. Eigentlich eine Ethikerklärung für mich selbst, Ingolf. Ich habe sie letztes Jahr um diese Zeit vorbereitet und letzte Woche die Freigabe erhalten. Im Grunde ist es ein ähnliches Projekt wie das Owl-Buch. Kinder mit WBS werden nach Limerick kommen und eine bestimmte Fähigkeit zeigen, die ihnen bisher schwerfällt, aber die sie gerne lernen möchten. Und weil es Videoaufnahmen geben wird, die Eltern schicken mir kleine WhatsApp-Videos, um zu zeigen, wie sich das Kind jede Woche weiterentwickelt, wirft das natürlich große ethische Bedenken auf. Wenn sich jemand in mein Handy hackt, hat er den Zugriff auf Videos von Kindern mit WBS und so weiter. Wie schützt man Kinder auf diese Weise? Letztendlich habe ich es durchbekommen, aber es wird ein sehr spannendes Projekt. Ich bin sehr gespannt darauf.
So you have to fulfill, you know, how do you protect children in this way? So eventually I got it through, but it'll be a very exciting project actually when it's done. I'm very excited about it.
Also das ist dein nächstes Forschungsprojekt?
Yes.
Ja, das ist mein nächstes Forschungsprojekt. Es geht darum, Kinder mit dem WBS in die Aktionsforschung einzubeziehen und sie selbst sagen zu lassen, das möchte ich können, das stresst mich in meinem Leben. Und schon während der Sommerschule haben einige von ihnen das ausgewählt, was sie tun wollen. Eines der Kinder regt sich immer sehr auf, wenn es bei einer Verlosung, einem Wettrennen oder einem Spiel verliert. Und es möchte lernen, sich in solchen Situationen in der Schule selbst besser zu regulieren. Ein anderes Kind möchte seine Handschrift verbessern, was mich überrascht hat. Die Ziele, die sie sich gesetzt haben, sind also wirklich gute Ziele, muss ich sagen. Sie entscheiden, woran sie arbeiten möchten und dokumentieren dann, was für sie funktioniert. Aber es ist auch eine emotionale Dokumentation. Heute bin ich frustriert, ich habe es nicht geschafft oder ich habe es diese Woche überhaupt nicht geübt. Ich hatte keine Lust dazu. Wir erstellen diese Aufzeichnung, damit ein Kind, nennen wir es mal Molly, das sich eine bestimmte Fähigkeit aneignen möchte, sich ihr Molly-Profil angucken kann. Und das alles wird in einem Buch dokumentiert. Molly hatte sich vorgenommen, Klavier spielen zu lernen. Dafür muss sie Folgendes tun. Auf dem Weg dorthin fand sie diese Dinge schwierig. So überwand sie diese Schwierigkeiten. Und das ist Molly jetzt. Wir bekommen ein kleines Video, in dem Molly Klavier spielen kann. Das ist ein 6-monatiges Projekt. Vielleicht dauert es ein Jahr. Wir werden sehen, wie die Kinder mit uns zurechtkommen. Aber es ist wieder einmal auf die Stärken ausgerichtet. Das Kind steht im Mittelpunkt und wir zeigen alle Wows, alle Wunder von Williams.
Wow, ich bin etwas überrascht, dass du doch relativ wenig Forschung mit Erwachsenen machst oder mit älteren Personen mit WBS, da dein Bruder ja auch schon erwachsen ist. Gibt es dafür einen Grund?
Es gibt keinen Grund. Ich wechsle oft zwischen der Forschung mit Kindern und der Forschung mit Erwachsenen. Das angesprochene Projekt ist auf 5 Jahre angelegt. Wenn ich mit einer Kindergruppe fertig bin, arbeite ich wieder mit einer Erwachsenengruppe. Dann kehre ich vermutlich wieder zu Jüngeren zurück. Ich werde einfach weitermachen. Und dann wird es diese Mischung sein. Es ist eine Herausforderung, wenn man Pädagogik über die gesamte Lebensspanne betrachtet. Aber im Moment beschäftige ich mich am meisten mit Kindern im Grundschulalter. Das ist der Bereich, zu dem ich die meisten Anfragen bekomme. Ich habe viele individuelle Beratungsgespräche mit Lehrern, weil diese, wie ich vermute, wirklich unsicher sind, was das Lernprofil angeht oder einfach nicht wissen, wie weit sie ein Kind mit WBS in der Schule fordern können. Es geht darum, ihnen hilfreiche Tipps geben zu können, ohne dass immer jemand vor Ort in deren Schule kommen muss. Wenn man so will, geht es darum, ein Repertoire an kleinen Videos zur Verfügung zu stellen. Hierauf wird zu sehen sein, wie ich dem Kind beispielsweise zeige, wie es eine bestimmte Aufgabe lösen kann oder welche Strategien es gibt, um das Kind zu unterstützen. Eltern und Lehrer sollen darauf zugreifen können. Es wird in einem kleinen Archiv an Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Idee dahinter ist auch, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, in anderen Forschungsthemen reinzugehen.
So that's the idea as well, so that I can then spread myself into other areas as time goes on.
Ja, das ist nachvollziehbar. Jetzt wäre meine letzte Frage, wenn du einen Koffer voller Millionen bekommen würdest, Euros oder Pfund und Dollar, in welchem Bereich würdest du den investieren? Oder vielleicht in Forschung, aber kannst du das Geld auch in andere Bereiche stecken?
Wenn ich unendlich viel Geld hätte, wäre es mein Traum, mein kühnster Traum, ein Zentrum für das WBS einzurichten, einen konkreten Ort. Es würde in etwa so aussehen wie das Forschungszentrum, das es in Norwegen bereits gibt. Ich kann mich im Moment nicht an die genaue Bezeichnung erinnern, aber es ist für Menschen mit seltenen Krankheiten. Und das WBS ist ja eine davon. Das Zentrum ist im Grunde ein Wohngebäude, in welches eine Familie kommen kann, wenn bei ihrem Kind eine seltene Krankheit diagnostiziert wurde. Ich würde das gerne für das WBS haben. Die Eltern können kommen und wir hätten eine Reihe von Fachleuten, die mit der Familie zusammenarbeiten. Das Kind, die Geschwister und die Eltern werden unterstützt. Sie erhalten eine Idee davon, was sie tun können, um ihr Kind zu unterstützen. Sie erhalten Informationen über das WBS und es stehen ihnen Therapien in diesem Zentrum zur Verfügung. Ich bin auch der Meinung, dass dies ein sehr wichtiger Teil im Umgang mit einem Kind mit einer Behinderung ist. Es ist ein wichtiger Teil der Unterstützung für dein Kind, wenn du es selbst akzeptieren kannst. Ich würde mir ein Zentrum wünschen, ja, das all das bietet. Einen Ergotherapeuten, einen Physiotherapeuten, einen Sprachtherapeuten, mich als Pädagogin und ein Forscherteam. Und die Eltern und Familien könnten zu verschiedenen Zeiten im Jahr und in verschiedenen Phasen der Entwicklung ihres Kindes kommen. Sie könnten kommen, wenn ihr Kind neu diagnostiziert wurde. Sie könnten wiederkommen, wenn ihr Kind in die Schule kommt. Wir würden Lehrerfortbildungen durchführen. Wir würden dann Richtlinien für Psychologen und Ergotherapeuten erstellen, um ein riesiges Wissensreservoir über die Arbeit mit Menschen mit WBS über die gesamte Lebensspanne aufzubauen. Das würde mir wirklich gefallen. Wenn du Geld hast, Inge, schick es in diese Richtung.
Send it this way.
Oh ja, lass uns sammeln.
Ja, genau. Mach eine Spendenaktion für mich.
Ja, die schottische Fußballmannschaft und die Fans, die haben hier im Sommer in Deutschland bei der EM so ein fantastisches Bild abgegeben. Vielleicht können wir das im irischen, schottisch-deutschen Fußballturnier hier veranstalten und bei denjenigen ein paar Millionen einsammeln.
Maybe. Yeah, exactly.
Das wäre großartig. Oh,
that would be fabulous.
Genau. Oh, ich danke dir wirklich für dieses tolle und anregende Gespräch. Es ist wirklich immer inspirierend, dich zu treffen.
Es ist immer toll, mit dir zu reden, Ingolf, weil wir immer so interessante Gespräche führen und du ein so wunderbarer Fürsprecher für das WBS bist und eine so wichtige Rolle in Europa spielst, indem du all die Forscher zusammenbringst, die Teil unserer WSI-Reach-Gruppe sind. Das ist eine sehr mutige Sache und es zeigt, dass deine Vision viel größer ist als deine eigene Forschung. Und davor ziehe ich den Hut. Und um sicherzustellen, dass deine deutschen Familien von deiner Arbeit erfahren, denn sie ist bemerkenswert. Im Namen der Personen mit WBS danke ich dir für all deine Arbeit.
Oh, ich danke dir. Ja. Hoffentlich können wir dich eines Tages auch in Willingen begrüßen. Also Willingen ist so ein bisschen wie dein Traum, wo sich viele Menschen mit WBS treffen. Es gibt dort ein riesengroßes Hotel. Das findet alle 3 Jahre da ein Bundesverbandstreffen, so ein Wochenende statt, was organisiert wird vom deutschen WBS-Bundesverband. Wow. Und alle sagen, dass, wenn man da ist, als wäre man auf einem eigenen Planeten, weil alle so freundlich und aufgeschlossen sind.
It becomes Planet Williams.
Ja, es wird zum Planeten Williams.
Ja, es Planet Williams, ja. Und es ist echt toll. Und ich bin mir sicher, dass die Familien begeistert wären, wenn du dort mal einen Vortrag machen würdest, könntest. Und vielleicht gibt es ja auch mal einen Dolmetscher. Oder du hältst es einfach auf Englisch. Vielen Dank, Finola. Wir bleiben in Kontakt und hören uns später.
Definitely. Thank you so much,
auf jeden Fall. Vielen Dank, Ingolf.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.